Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Tag 3 in Neuseeland und wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Für diejenigen, die gerade das erste Mal reinhören, das ist eine Special Edition. Wir sind gerade auf einer Agrarreise in Neuseeland, organisiert von Farmtours und Top Agrar. Und wir freuen uns, euch hier ein bisschen mitzunehmen. Ich kann schon mal so viel verraten. Am Tag 3 haben wir uns eine Kiwi-Plantage angeguckt und die Maori-Kultur kennengelernt. Und wir waren wieder begleitet von viel Regen und Umwegen, da schon einige Straßen auch gesperrt waren. Also Ausnahmezustand in Neuseeland. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Maja Mokwitz. Ich habe diesen Podcast schon seit vielen Jahren und gebe hier immer Einblicke, stelle unterschiedliche Gesichter aus der Landwirtschaft vor und versuche zu begeistern, versuche aufzuklären, woher unsere Lebensmittel kommen. Und ja, ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt 63 Hektar. Den könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Ich würde sagen, ich hole jetzt gar nicht weit aus, sondern begrüße erstmal meinen Gast. Hallo Jan, wie schön, dass du dabei bist. Wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin der Jan. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem Südwesten von Deutschland, aus dem Landkreis Lörrach. Das ist im Dreiländereck da unten direkt an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich. Ich bin hier auf der Reise einer der wenigen, die nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen.
Das ist der Beweis, da ist einer.
Ja, und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist auch für mich total spannend und es ist vielleicht sogar noch spannender, weil man ja auf so einer Reise auch immer viele Leute kennenlernt, die von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen und die dann auch da noch einen kleinen Einblick geben können. Ich habe meine Kindheit trotz allem auf einem Obst- und Gemüsebaubetrieb verbracht oder halt viel geholfen auf dem Betrieb. Konnte in den letzten Jahren auch schon ein bisschen in den Weinbau reinschnuppern und habe auch diverse Kleinstbetriebe schon gesehen. Habe jetzt Agrarwirtschaft studiert und ja, bin jetzt hier dabei.
Ja, sehr schön. Ich finde es auch total interessant. Ich habe ja schon gesagt, wir sind eine ganz bunt gemixte Truppe und jeder hat irgendwie andere Fragen. Es gibt zum Beispiel eine, die hat ihre Masterarbeit über Pferdefütterung geschrieben. Dann gibt es den nächsten, der irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität ist und sich über den Boden ganz genau auskennt. Gibt es einen Freilandschweinebauern und jeder stellt andere Fragen, je nachdem, was einen da so interessiert. Genauso wie du. Ja. Was haben wir denn uns heute angeschaut? Und ehrlicherweise muss ich sagen, wir sind mittlerweile schon viele Tage unterwegs und es liegt ein bisschen zurück. Aber was haben wir uns an dem Tag angeschaut?
Ja, wir haben den Tag erstmal mit einem Frühstück am Strand gestartet. Das war dann auch mal ganz schön, nachdem es immer geregnet hatte, auch mal einen Tag bisschen Sonne zu sehen, wobei sich das dann am Nachmittag, kleiner Spoiler, auch wieder geändert hat. Dann sind wir zu einer Kiwi-Farm gefahren, genau, haben da einen kleinen Einblick bekommen, haben dann Mittag gegessen in Rotorua und haben uns dann noch ein geothermisches Gebiet angeschaut, ein paar Geysire gesehen und auch noch was über die Maori-Kultur gelernt. Und ja, sind dann noch kurz bei den Huka Falls vorbei. Dort hat es aber ziemlich geregnet und gewindet. Deswegen nur kurz und abends dann nach Taupo.
Ja, so sieht's aus. Ich habe mir erstmal bei den Geysiren bei der Station erstmal den Arsch verbrannt, weil da gab es so Treppenstufen, so heiße Gesteine. Auf denen sollte man sich auch hinsetzen, aber es gab unterschiedliche Hitzestufen und ich habe mich erstmal direkt auf die allerheißeste gesetzt. Es ist lustig, wenn man da länger sitzt, dann konnte man das beobachten, dass das da vielen passiert ist auf diesen heißen, natürlich gewärmten Stein bei den Geysiren. Jetzt möchte ich auch von dir wissen, warum bist du denn bei dieser Reise mit dabei?
Ja, wie gesagt, ich habe Agrarwirtschaft studiert und bin jetzt letzten Sommer fertig geworden mit dem Studium. Wollte auch schon immer mal nach Neuseeland, eigentlich schon damals nach dem Abitur. Ja, hat dann leider nicht funktioniert wegen Corona.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft dieses Wort Corona in diesem Podcast vorkommt, weil das so viele Leben verändert hat und Lebenspläne und
Ja, ich glaube, das war eine ziemlich einschneidende Zeit, ja. Ja, aber ich habe mir gesagt, nee, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Ich mache das trotzdem noch irgendwann und bin jetzt tatsächlich auch, ja, der Einzige hier bei dieser Reise, der danach noch ein bisschen länger hier bleiben darf. Nee, ich bin schon seit 2 Wochen hier. Genau, habe von der Reise erst, nachdem ich meinen Flug gebucht hatte, mitbekommen. Bin jetzt hier zur Reisegruppe dazugestoßen und werde auch danach dann noch weitere 5 Monate hier in Neuseeland bleiben. Noch ein bisschen hier arbeiten, die Landschaft erkunden und Landschaft und Landwirtschaft erkunden. Und ja, freue mich da schon richtig drauf.
Ja, ich habe schon mitgekriegt. Du hast ja ein ziemlich großes Netzwerk allein schon durch die ersten Tage und ziemlich viele Job Optionen hast du dir die eine oder andere Visitenkarte mitgenommen und glaube ich, daraus ist jetzt schon richtig viel entstanden. Also ihr merkt, man muss nicht mit allen mitfliegen, sondern man kann auch schon hier sein und das irgendwie so ein bisschen individuell anpassen. Okay, ich möchte etwas wissen über unsere Station in der Kiwi-Plantage. Wie kann man sich eine Kiwi-Plantage konkret vorstellen? Was haben wir da gesehen?
Ja, also vielleicht erstmal noch kurz zur Kiwi allgemein, was ich persönlich ganz spannend fand. Die Kiwi kommt ursprünglich aus China und hieß oder heißt eigentlich chinesische Stachelbeere. Genau, sie wurde vor 100 Jahren nach Neuseeland gebracht und hat dort dann aufgrund von dem Aussehen und der haarigen Haut, sage ich jetzt mal, den Namen Kiwi bekommen, nach dem neuseeländischen Nationalvogel, dem Kiwi, benannt. Ja, aber jetzt zur Kiwi-Plantage, die wir uns anschauen durften. So eine Kiwi-Plantage könnt ihr euch eigentlich so ein bisschen wie Weinreben vorstellen vom Aufbau. Also es sind quasi die Stämme, die Stöcke, auf die dann nachher die Kiwi-Sorte veredelt wurde, sind so bis zu 1,50 Meter, 1,60 Meter hoch. Also auch da schon mal, falls ihr mal Kiwis ernten wollt. Wäre praktisch, wenn ihr nicht ganz so groß seid.
Ja. Ich war dafür sehr gut geeignet. Ich kann dann bei euch ernten kommen. Ich krabbel da überall durch, beziehungsweise stehend. Ich muss mich gar nicht bücken.
Ja, nee, das ist nämlich der nächste Vorteil. Die Kiwis werden quasi wie in so einem kleinen Dach angebaut. Also man hat quasi die Pflanzreihen und die Pflanzen werden dann mit ihren Ranken so geleitet, dass das Ganze wie so ein Dach ergibt und die Kiwis quasi einfach nach unten runterhängen und man ja dann ganz gemütlich als kleine Person aus dem Stehen die Kiwis ernten kann. Genau, ja.
Sehr schön. Okay, warum, ich versuche ja immer so Bilder zu malen, jetzt hast du schon gesagt, wie das aussieht, warum zirpt es denn da so laut?
Ja, das war da ganz spannend. Das war ja auch erst Tag 3 und ich durfte das in meinen 2 Wochen, die ich vorher schon in Neuseeland war, schon ein paar Mal hören, dieses Zirpen. Und das ist ja ganz typisch, das sind die Zikaden und die gibt's ja eigentlich so gut wie überall. In der Kiwi-Plantage war das aber schon ziemlich auffällig. Da war es nämlich auch auffällig, weil diese Zikaden ganze 3 bis 5 Jahre eigentlich im Boden leben und dann, wenn sie sich da fertig entwickelt haben, die Larven, hochkrabbeln an irgendwelchen Stämmen und sich dort häuten. Und in dieser Kiwi-Plantage hingen einfach überall die Häute von diesen Zikaden rum und alle waren so, was ist hier los? Und ja, die schlüpfen dann und dann fliegen die rum, paaren sich und sind nach ein paar Wochen dann tatsächlich auch wieder tot und in der nächsten Generation unterwegs.
Ich glaube, viel interessiert jetzt, ist das denn jetzt gut oder schlecht für die Kiwis, diese Zikaden?
Ja, also da sollte man vielleicht noch kurz drauf eingehen, dass die Zikaden hier ein bisschen anders sind, als wie man sie bei uns kennt. Bei uns denkt man da gleich hier an die schlimmen Zikaden bei Kartoffeln, Zuckerrüben und so weiter. Die haben hier zwar den gleichen Namen, sehen aber auch komplett anders aus. Die sind viel größer, haben große Flügel und ja, ernähren sich eigentlich von allem Möglichen. Also die sitzen hier auch hauptsächlich in den Wäldern tatsächlich. Ja, kann man jetzt also nicht wirklich mit unseren Schädlingen vergleichen.
Sehr gut. Was braucht denn so eine Kiwi-Pflanze, um sich richtig gut zu entwickeln? Also vom Klima, vom Boden?
Ja, so eine Kiwi ist hier in Neuseeland eigentlich echt gut aufgehoben. Die braucht subtropisches Klima. Hier in Neuseeland hat sie noch den Jackpot, dass alles oder das meiste hier eigentlich vulkanischer Boden ist und dementsprechend ziemlich fruchtbar. Ja, sie braucht genug Sonne, genug Wasser, mag Wind nicht so gerne, deswegen ist es aber ganz spannend, deswegen pflanzen die hier um diverse Plantagen, nicht nur Kiwis, auch ziemlich große Hecken oder machen irgendwie Windschutz mit großen Netzen und so weiter. Genau, aber so vom Klima sind die hier eigentlich in Neuseeland echt ziemlich gut aufgehoben.
Ja, wenn man also auf die Kiwi-Plantage schaut, dann sind, also da wo wir jetzt waren, es gibt, hast du ja eben gerade schon gesagt, immer diese Netze, die so hochgespannt sind gegen Winderosion oder gegen starken Wind. Manche machen das aber auch mit so großgewachsenen Büschen, die dann den Wind so ein bisschen abschirmen. Nicht, weil die Kiwis dann sofort runterfallen, ist auch ähnlich wie bei den Avocados, haben wir auch schon gelernt, sondern weil die Kiwis dann so aneinander bouncen und sich dabei verletzen und so vernarben und das einfach die Qualität mindert. Wie wichtig ist denn der Kiwi-Anbau für Neuseeland und wohin wird das alles exportiert? Ist, glaube ich, auch spannend.
Ja, also Kiwis sind in Neuseeland, vor allem auf der Nordinsel, ziemlich weit verbreitet. Und was man vielleicht da noch sagen kann, das Unternehmen Zespri, zu dem auch die Farm gehört, die wir besichtigen durften, ist wahrscheinlich den meisten Leuten, die gerne Kiwis essen, auch im Begriff, weil die eigentlich die größten sind, die Kiwis anbauen und die haben ihre Hauptanbaufläche hier in Neuseeland. bauen auch ein bisschen was in Italien, Japan und ein paar anderen Ländern an. Aber was hier in Neuseeland ist, natürlich praktisch ist, ist, dass die Jahreszeiten hier ja auch einmal komplett anders sind als zum Beispiel in Italien bei uns in Europa und sie somit quasi ganzjährig als Unternehmen Kiwis auf den Markt bringen können.
Neuseeland ist übrigens auf Platz 1 als Exportland für Kiwi. Welche sind denn die wichtigsten Märkte?
Ja, also eigentlich kann man sagen eben, dass sie weltweit verkaufen, eigentlich in die ganze Welt exportieren. Eben, es gibt noch so die ein, zwei anderen Länder, die noch relativ groß sind, wie gerade schon gesagt, Italien, Japan, Südkorea und so. Aber ja, also der Hauptexportmarkt ist wahrscheinlich Europa, USA, aber auch Asien, je nach Saison. Also kommt auch auf die Saison.
Ja, sehr gut. Gab's für dich einen Aha-Moment?
Ja, was heißt Aha-Moment? Ich fand's einfach spannend, eben noch mal ein bisschen mehr über die Pflanze und über den Anbau zu lernen. Also so eine Kiwi-Pflanze kann bis zu 50 Jahre alt werden. Und man kann erst nach 5 Jahren das erste Mal wirklich ernten und nach 10 Jahren wirklich den vollen Ertrag erwarten. Ja, ansonsten, was auch noch spannend war, man hat an den Pflanzen überall so kleine Ringe gesehen oder Ringstrukturen in der Rinde. Und da wurde uns erklärt, dass die quasi mit so einer Kette von einer Kettensäge einmal um den Stamm gehen und die Rinde abkratzen, dass die Nährstoffe, die die Pflanze über die Blätter aufnimmt oder ja, mit der Photosynthese produziert und so, nicht alle in die Wurzeln zurückgehen, sondern in die Früchte gehen. Und deswegen haben die da überall diese Ringe gehabt. Und ja, das fand ich eigentlich ziemlich spannend.
Ja, fand ich auch interessant. Kann ich euch mal, wenn ihr auf meinem Social-Media-Kanal mal vorbeischaut, da könnt ihr euch das mal angucken. So, und jetzt zu deiner Premium-Rubrik quasi, die Maori-Kultur. Du hattest es ja schon gesagt. Du warst schon als einer der wenigen schon vorher hier auf Neuseeland, in Neuseeland. Und hast bei einer Maori-Familie gelebt. Deswegen hast du noch mal ein bisschen mehr Einblicke als jetzt von unserem einen Treffen, wo wir einen Maori kennengelernt haben hier auf unserem Trip. Erzähl uns mal, was hast du über die Maori-Kultur hier neu gelernt?
Ja, also genau. Ich war tatsächlich schon 2 Wochen eben bei einer Familie, bei einer Maori-Familie. Hab dort als Workaway einfach ein bisschen im Garten geholfen und ja, dafür durfte ich dort wohnen und hab Essen bekommen und durfte so ein bisschen Einblick in die Familie bekommen. Ja, die Maori sind die Ureinwohner Neuseelands und sind so im 13., 14. Jahrhundert von den polynesischen Inseln mit ihren Booten, auch Waka genannt in ihrer Sprache, nach Neuseeland gekommen. Und ja, haben hier Neuseeland besiedelt und machen heute allerdings nur noch knapp 15% der neuseeländischen Bevölkerung aus. Und ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, eben kamen dann irgendwann mal die Briten und andere Siedler, die dann das Ganze leider ein bisschen zurückgedrängt haben. Da war eine nicht so schöne Zeit zwischendrin und inzwischen versuchen sie, ja, sich miteinander zu arrangieren und im Vergleich zu anderen indigenen Völkern klappt es hier in Neuseeland tatsächlich relativ gut, weil sie gleich im 18. Jahrhundert einen Vertrag mit den Siedlern gemacht haben. Also da gibt es wirklich Schriftstücke, die das festlegen, dass sie ihnen nicht das komplette Land wegnehmen dürfen, beziehungsweise dass die Landansprüche geregelt sind und so weiter und kulturelle Sachen geregelt sind. Also der Treaty of Waitangi heißt der, glaube ich. Genau, das ist noch so ein Alleinstellungsmerkmal hier in Neuseeland, glaube ich.
Ja, und wir haben schon viele Menschen getroffen, die dann uns begrüßt haben auf Maori-Sprache. Und ich glaube, das gehört manchmal auch zum guten Ton, wenn man das ist, irgendwie habe ich das jetzt mal als sehr sympathisch wahrgenommen. Wie wichtig ist denn in der Maori-Kultur die Familie, die Gemeinschaft und die Herkunft?
Ja, also das ist wirklich auch spannend. Fast jeder, der hier die Maori-Kultur wirklich noch lebt und sich mehr mit seiner Herkunft beschäftigt hat, kann einem bis zu diesem gerade schon erwähnten Waka, diesem Boot, was da irgendwann mal angekommen ist hier auf der Insel, seine Vorfahren zurückerzählen. Also die, ja, da hörst du halt 2 Minuten lang irgendwelche Namen und ja, die können dir wirklich jeden Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater aufzählen.
Ja, das ist nicht übertrieben. Also wenn man dann seine Vorfahren aufzählen hört, da denkt man erst, der hört gar nicht mehr auf. Kann sich kurz zurücklehnen.
Ja, also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Genau, weil bei uns hört es ja dann in den meisten Fällen irgendwann mal nach dem Uropa auf und den Rest weiß man nicht mehr so wirklich. Ja, und auch ansonsten von der Kultur her sind sie halt sehr, sehr naturverbunden. Im Alltagsleben, aber auch in ihrer Kunst, im spirituellen Sinne, also haben ziemlich viele, ich sag jetzt einfach mal, Götter oder heilig, also ja, es gibt einen Geist des Meeres, des Waldes und so weiter, also sind da auch sehr, sehr naturverbunden und haben auch einen sehr großen Respekt vor der Natur. Also ich war jetzt zum Beispiel auch mal in einem Wald wandern, da musstest du dich vorher erstmal mit heiligem Wasser cleansen, heißt es auf Englisch.
Reinigen,
genau, dass du überhaupt diesen Wald betreten durftest. Also ja, sehr, sehr naturverbunden auf jeden Fall auch.
Ja, erzähl uns mal was zu den Tattoos, weil ich glaube, dass viele, die schon mal an einem Maori, also genau, ich glaube, dass diese Tattoos besonders auffällig sind und dass das viele schon mal gesehen haben und wir wissen jetzt, warum sie diese Tattoos haben.
Ja, also das ist auch richtig spannend. Da gibt es verschiedene Arten von Tattoos. Was man jetzt vielleicht so als erstes oder was einem als erstes in den Sinn kommt, ist das tätowierte Gesicht, weil das ja auch ziemlich ja prominent immer zu erkennen ist. Da gibt's Unterschiede zwischen Mann und Frau tatsächlich. Also Frauen haben hauptsächlich Tattoos am Kinn und das Tattoo bekommen sie, wenn sie es nach dem traditionellen Wege machen, ab ihrer ersten Periode und gelten somit dann quasi als erwachsen und fruchtbar und ja. Und bei den Männern ist es nochmal ein bisschen anders. Da ist dann quasi das ganze Gesicht tätowiert. Da hat tatsächlich auch jeder Teil vom Gesicht eine bestimmte Bedeutung. Also sei es den Familienstatus, irgendwie die Landverhältnisse, Fähigkeiten und so weiter. Und dann gibt's noch die Tattoos an den Beinen. Das sind hauptsächlich Krieger-Tattoos. Sieht man auch häufig bei diesen traditionellen Kämpfen, den Kappa-Kämpfen, Tänzen. Den Kappa-Hakka-Tänzen, genau, da ist es aber häufig nur drauf gemalt, quasi dieses Tattoo. Aber das ist noch das Tattoo an den Beinen, ja.
Spannend, ey, was du dir alles gemerkt hast. Wir an dem Tag haben ja einen Maori getroffen, der uns so durch die Geysire, durch die Landschaft da geführt hat, durch die Natur. Was war an diesem Ort so besonders? Er hat uns ja auch nochmal in ein Haus geführt. Was war das für ein Haus?
Ja, also erstmal zu dem Ort, diese geothermische Gegend dort und die Geysire. Sind natürlich für die Maori auch besonderes Naturschauspiel und konnten sie sich damals auch nicht so richtig erklären und ist deswegen auch ein heiliger Ort. Und es gibt tatsächlich noch einen Stamm, der dort auch damals sich angesiedelt hat, der nach wie vor dort lebt oder Teile von diesem Stamm, also manche Leute aus diesem Stamm. Und unser Guide war einer von denen und ja, hat uns da ein bisschen was über die Stammesgeschichte erzählt. Dass es ja auch innerhalb der Maori-Stämme untereinander Kriege gab und ja, hat uns da vielleicht so ein Moment, der uns allen im Kopf geblieben ist, war, wo er uns einen Maori-Kampfschrei vorgemacht hat und die Hälfte von uns, glaube ich, nicht wirklich darauf vorbereitet war, dass er uns richtig anschreien wird. Da haben ein paar von uns ziemlich zusammengezuckt, ja. Nee, genau, das war noch spannend. Und dann am Ende eben durften wir noch in ein Ware Nui, das ist so ein Meetinghaus von den Maori, auch ein heiliger Ort. Mich hat's gewundert, dass wir dort mit Schuhen rein durften. Das ist nämlich noch so ein Ding, das hat mir auch die Familie erzählt, dass das, ja, so Schuhe ausziehen und so, wenn man irgendwo reingeht, ein ziemlich großes Ding ist. Und dort, ja, die ganzen Holzschnitzereien, das war alles komplett verziert. Es hat alles irgendwie eine Geschichte erzählt. Dort waren nämlich auch diese Vorfahren von dem Stamm in Holzschnitzereien in den Wänden verewigt und ja, er hat uns noch mal ein bisschen mehr zu der Geschichte erzählt. Das war richtig spannend.
Ja, das war richtig eindrucksvoll. Meetingraum klingt immer so nach Konferenzraum von einem Unternehmen. Aber würdest du sagen, das ist eher so ein bisschen wie der Zusammenkunftsort, der Familienort oder der religiöse Ort auch vielleicht oder Kulturort vielleicht so rum?
Ja, also das war jetzt gerade wieder so ein bisschen gedenglisch mit diesem Meetingraum, ja. Nein, also ja, es ist wirklich, es kommt von dem Meeting, von dem Zusammenkommen und eben mit dem Stamm, aber auch, wo dann Leute von anderen Stämmen in Empfang genommen werden und sich ausgetauscht wird. Es wird dort, soweit ich weiß, auch teilweise gegessen und ja, auch eben so ein bisschen religiös oder halt einfach spirituell, ein spiritueller Ort, ja.
Ja. Wir kommen jetzt schon zum Ende und ich habe zum Ende immer die gleichen Fragen. Was hat dich überrascht, positiv oder kritisch?
Ja, überrascht. Aber vielleicht nochmal kurz zu den Kiwis. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Genau, was mich da überrascht hatte, ist ja Cespri als Unternehmen nicht nur die grünen Kiwis, sondern auch gelbe und rote Kiwis inzwischen vermarktet. und die vor allem auf diese gelben Kiwis ein ziemliches Monopol haben und man da einen ordentlichen Betrag pro Hektar zahlen muss, also ganze 500.000 Neuseeland-Dollar, also 250.000 Euro pro Hektar, um überhaupt diese Zespri-Kiwis anbauen zu dürfen. Das war so mein Aha-Moment dort.
Wow, krass, okay. Aber ich finde, das passt hier an dieser Stelle auch. Also wenn ich das überrascht hat, im Vergleich zu Deutschland, habe ich mir persönlich gedacht, naja, wir haben ja keine Kiwis, was willst du da vergleichen? Aber belehre mich was Besseres.
Ja, also ich kenne jetzt keinen Kiwi-Anbauern oder keinen Kiwi-Bauern in Deutschland, aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich da so aus dem Südwesten Deutschlands komme und manchmal sagt man auch so ein bisschen der Toskana Deutschlands. Es gibt bei uns tatsächlich viele Leute, die Kiwis in ihrem Garten anbauen und auch ja eine gute Ernte einfahren. Also die haben dann ihren Kiwi-Bedarf erstmal gedeckt und versorgen dann noch ihre Nachbarn. Also ich kannte die Pflanze schon. Aber jetzt so wirklich das Anbausystem war sehr spannend, auch mal im größeren Stil zu sehen, ja.
Ja, voll. Und das habe ich generell mitgenommen von dem Tag?
Ja, also der Standort Neuseeland an sich, einfach durch den fruchtbaren Boden, aber vor allem auch durch die Erntezeiten, dass das so eine riesen Bedeutung auf dem Weltmarkt auch hat, einfach weil wir hier auf der Südhalbkugel in Neuseeland halt genau zur entgegensätzlichen Zeit ernten. Und ja, das ist so in Bezug auf die Kiwis und dann von der Kultur der Maori, halt diese Naturverbundenheit, die Gemeinschaft und ja, einfach dieses Leben nach den ursprünglichen Gedanken und ja.
Ja, schön. Und ich nehme mit, das ist irgendwie ein gegenseitiges Interesse an allen Punkten, wo wir irgendwelche Programmpunkte hatten, geht es nicht nur darum, dass wir was über die lernen, sondern ganz oft kamen auch Fragen zurück, wie es denn bei uns zu Hause ist. Wir sollten von unserer Landwirtschaft zu Hause erzählen. Also den Austausch finde ich auch immer richtig schön. Falls ihr noch Fragen an Jan habt, ihr findet seinen Instagram-Account in meinen Shownotes. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss, bis zur nächsten Folge.